Warum, zum Beispiel in Deutschland, gehört die Schule dem Militär und der Kirche? Es dient dadurch, wenn du das Kind brichst, kannst du es lenken. Und wenn man sie bricht, dann kannst du ihnen einreden, du in einem Großraumbüro zu sitzen, dein ganzes Leben lang, bis du alt wirst und die Hälfte davon abzugeben und einmal im Jahr 2 Wochen im Urlaub zu sein, das ist Freiheit. Nur ein Kind, das gebrochen wird, akzeptiert das, was gerade in der Gesellschaft abläuft. Und uns ist seit Jahrhunderten eintrainiert worden, es gibt nur Schule. Und ich kann dir eins sagen, je länger ich mich mit dem Thema Lernen beschäftige, desto weiter komme ich davon weg und desto weniger musst du davon machen. Und diese gewonnene Zeit, die nutzen wir für Sport, Musik und Kunst, weil es im Normalfall die 3 Fächer sind, die dafür das Gehirn für die Entwicklung am wichtigsten sind. Übrigens, das sind die, die immer gestrichen werden, die letzten Jahrzehnte immer weniger gemacht werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja? Wer das Alte erschaffen konnte, unter Druck und Angst und Strafe und Drohungen, was kann dieser Mensch mit Liebe im Herzen, einer klaren Vision im Kopf und mit den Kindern an den Händen Neues erschaffen? Das heißt, das große Geheimnis ist...
Meine lieben Freunde, der große Albert Einstein bemerkte bereits, wenn du einen Fisch danach bemisst, wie gut oder wie schnell ein Baum hinaufklettern kann, dann lebt er sein Leben im Glauben, er wäre dumm. Und Arthur Schopenhauer sagte irgendwann, jedes dumme Kind kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren dieser Welt können keinen bauen. Und ich würde gerne mit dir darüber sprechen, was in unserer Welt passiert, warum so viele Erwachsene das Gefühl haben, unfrei zu sein, ständig Verpflichtungen nachzugehen, das Gefühl, sich selbst oder ihrem Partner nicht gerecht zu werden, ständig kritisch mit sich selber sind und das Gefühl haben, dass das Leben irgendwie funktioniert, aber nicht wirklich fließt. Und so wie in der Morgenroutine der Morgen sehr, sehr oft den Tag definiert, so definiert auch sehr, sehr oft die Kindheit das gesamte menschliche Leben. Und ich habe gesagt, und ich habe mir gedacht, dafür muss ich unbedingt diesen Mann einladen, weil er ist nicht nur jung, er bereist nicht nur Welt, er hat nicht nur über 500 Interviews weltweit gegeben, sondern er ist Berufszauberer direkt geworden nach der Schulzeit und hat gesagt, ich lasse mich nicht einsperren in die Welt der Matrix und hat danach mit seinen entwickelten Methoden es geschafft, Faszination in den Augen der Kinder und der Eltern zu bewirken, indem er unser Schulsystem massiv hinterfragt hat und sich die Frage gestellt hat, was braucht denn unser Gehirn wirklich, damit wir Freude beim Lernen haben? Ich freue mich irrsinnig, dass der Bildungsevoluzer Ricardo Lepe bei uns ist. Herzlich willkommen.
Ja, das nenne ich mal eine schöne Anmoderation. Hi Maxim, grüß dich aus Thailand.
Lieber Ricardo, war alles Free Flow, war nicht ein Wort tatsächlich vorbereitet. Das heißt, du siehst, aber wir haben uns vorher unterhalten und haben festgestellt, wenn beide Menschen ins ähnliche morphogenetische Feld reingehen, dann gelingt es umso leichter, aufeinander sich einzuschwingen. Ricardo, wie kommt man dazu, oder vielleicht anders gefragt, wie kommt man nicht dazu, das Schulsystem zu hinterfragen? Und viele, wenn sie an ihre eigene Kindheit denken, an ihr Schulsystem, werden eher tendenziell gemischte oder nicht ganz so lichtvolle Erinnerungen haben. Wie war es bei dir?
Tendenziell nicht so lichtvolle, das war sehr, sehr politisch korrekt gesprochen von dir. Also ich kriege ganz andere Rückmeldungen von Kindern und von Lehrern und Eltern. Bei mir war es anders. Meine Eltern haben selber unter der Schulzeit gelitten, sind klein gemacht worden, Schultraumatisierungen, in Mathematik und das kannst du sowieso nicht, etc., etc., was die meisten eben kennen. Und haben sich geschworen, mit ihren Kindern machen sie das mal anders. Und selbst ihre eigenen Eltern haben gesagt, ihr werdet kranke, dumme, kleinwüchsige, unselbstständige Kinder erziehen, wenn ihr das nicht so macht, wie es immer schon funktioniert hat. Und die haben damals auch schon mal gesagt, ja, das hält uns am Überleben, aber nicht am Leben. Und das ist ein großer Unterschied. Und meine Eltern haben da alles mit uns anders gemacht. Es gab keine Verpflichtungen, es gab kein, ihr müsst mithelfen. Alle Regeln wurden abgeschafft bei uns. Das ist ganz anders abgelaufen, als man das normal kennt. Aber das wäre Material für 5 andere Folgen. Auf jeden Fall, die ersten Jahre war ich nicht in der Schule. Ich war im Homeschooling, Freilernen und das geht ja zum Glück in Österreich und habe dann einmal im Jahr die Prüfungen gemacht. Der große Unterschied war, ich habe nur 30 Minuten Lernzeit pro Woche gehabt, immer samstags. Nur 30 Minuten und da ging es eigentlich auch wenig um, was ich lernen soll, sondern wie ich lerne. Und das macht einen der größten Unterschiede da draußen. Das ist wie Menschen, die mir sagen, ah, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, kann mir keinen Namen merken oder keine Zahlen oder was auch immer. Und dann frage ich immer, ah, hast du auch einen schlechten Bizeps oder einen schlechten Hintern oder schlechte Bauchmuskeln? Dann sagen die, nein, die sind untrainiert. Sage ich, ah, dann hast du vielleicht auch ein untrainiertes Namensgedächtnis. Und alle, die immer sagen, es ist so schlecht, sage ich, weißt du überhaupt, wie es funktioniert? Und dann kommt immer nein, sage ich, dann kannst du es auch schon gar nicht trainiert haben, wenn du nicht mal weißt, wie es funktioniert. Aufgrund dessen habe ich eben Basisdinge des Wie-Lernen funktioniert mitbekommen. Dann mit 10 bin ich ganz normal ins Gymnasium gegangen, habe dann auch einen Abschluss gemacht an der Schule. Wobei normal ist ein sehr dehnbarer Begriff, weil ich hatte auch hier die Freiheit, ich wurde in der Früh geweckt und wenn ich gesagt habe, Mama heute nicht, hat sie einfach die Tür wieder zugemacht. Manchmal bin ich auch nach der dritten Stunde nach Hause gegangen, wenn ich gesagt habe, ich habe es verstanden, ich muss das jetzt nicht noch mal ein paar Stunden hier wiederholen. Und die Lehrer haben dann immer gemeint, du kannst doch nicht nach Hause gehen. Sag ich, oh, die Tür ist offen. Und die haben halt immer gedroht, was sie meistens den Kindern drohen, ja, wir rufen deine Eltern an. Und ich dachte mir, super, wenn Papa kommt, habe ich auch noch ein Taxi und der steht hinter mir. Also so gesehen, ja, relativ normale Schulzeit. Ja. Und ich habe halt diese beiden Welten erlebt. Wie kann das vollkommen frei ablaufen und wie kann das im staatlichen Schulsystem ablaufen? Und mir war damals nicht bewusst, wie es den meisten Kindern geht, weil mir war langweilig und ich dachte mir, wofür brauche ich den Mist? Aber ich hatte nie Prüfungsängste, ich hatte nie Angst, mich vor die Klasse hinzustellen für ein Referat oder all diese Themen. Und ich habe dann erst mit 25, wo ich in der Zauberei dann schon recht erfolgreich war, bin ich in eine Schulklasse reingestolpert, weil eine Lehrerin mich eingeladen hat, weil sie gesagt hat, ich habe noch niemand gesehen, der so komisch mit Fingern rechnet und mit Zahlen so umgeht wie du. Und dort haben wir das Einmal-Eins-Lernen von durchschnittlich einem Jahr auf 1 bis 2 Stunden runter reduziert. Das heißt, es war viel gewonnene Zeit. Das hat sich rumgesprochen in den Schulen und dann gesagt, hey, können wir das auch mit dem Einmal-Eins, kannst du uns das auch zeigen? Da habe ich gesagt, ja, aber das ginge auch mit Zahlen, mit Vokabeln, mit Fremdworten, mit allen möglichen anderen Dingen. Und daraufhin ist das nicht gewachsen, sondern das ist so in alle Richtungen gleichzeitig explodiert. Und plötzlich war ich Montag bis Freitag an 9 Schulen unterwegs. Und das ist bis heute übrigens kostenlos, weil speziell die kleineren Landschulen, die könnten sich das niemals leisten den ganzen Tag. Ja, weil ich habe den ganzen Vormittag mit den Kindern gearbeitet, ganzen Nachmittag mit den Lehrern und den Abend dann mit den Eltern. Und das hat sich aber querfinanziert, weil eh immer irgendein Elternteil gesagt hat, hey, cool, Zauberrat und meine Schwester, die heiratet den nächsten Monat, die braucht einen für die Hochzeit oder irgendwie so ist das sich immer ausgegangen. Und dann haben nach einem Jahr die Eltern angefangen, Druck zu machen auf mich und haben gesagt, hey, jetzt weißt du so viel, mach eigene Schulen. Und dann habe ich mich noch intensiver mit Birkenbeel und mit Gerald Hüther und mit allen möglichen Dingen wie Montessori auseinandergesetzt, habe Konzepte gemacht und habe die aber nach wenigen Wochen genommen und alle weggeworfen. Und gesagt, ich habe einen Denkfehler. Und den hatten anscheinend viele Erwachsene. Und gesagt, es geht nicht um mich und es geht auch nicht mehr um dich. Es geht um die, die jetzt dort sitzen. Und ich habe gesagt, cool, ich habe einen Vorteil. Ich habe die jeden Tag vor mir. Jeden Tag neue Schule, andere Altersklassen, andere Regionen, manchmal andere Bundesländer. Und ich habe die gefragt. Ich habe denen immer das gleiche Frage gestellt. Ich gesagt, ich bin Gott und Bildungsminister im einen und ich mache gerade Schnipp und die Schule ist weg. Und ich mache nochmal Schnipp und die neue Schule ist da. Und in dieser Schule ist alles möglich, was hier bei euch möglich ist. Nehmt euch 10 Minuten Zeit und dann sagt mir, was ihr euch wünscht. Da war natürlich in jeder Klasse einer dabei, der gesagt hat, du brenn die Schule ab und baue sie nie wieder auf. Ja. Und einer, der gesagt hat, ich möchte in Wolke 7 im Ferrari lernen. Aber 9 von 10 Kindern, egal wo ich war in Europa und auf der Welt, haben mir menschliche Basisdinge erzählt. Sie haben gesagt, wir wollen Spaß haben beim Lernen. Wir wollen nur noch Dinge lernen, die wir im Alltag umsetzen können. Es hat sich nicht ein Kind beschwert über Lesen lernen. Ja, über das langweilige Buch, über den langweiligen Lehrer, über die langweilige Methodik dahinter. Aber nicht über Lesen lernen per se. Das Gleiche beschreiben, das Gleiche bei Grundrechnungsarten, weil sie realisieren, Papa liest, Papa schreibt, Papa muss mal 5 plus 5 rechnen. Aber Papa hat keine Kurvendiskussion berechnet, seitdem ich auf der Welt bin und auch keine Gleichungen gelöst und er weiß auch nicht mehr, was 328 vor Christus am Montag in der Früh wie in irgendeinem französischen Königshaus passiert ist. Kann ja sein, dass das manche interessiert. Aber wie kann es sein, dass wir das den Kindern reindrücken, wo sie davon knapp 90% sowieso wieder vergessen, wenn sie aus der Schule raus sind, sie aber nicht kochen können? Sie wissen nichts über Geld, sie wissen nichts über Spiritualität, sie wissen nichts über Atemtechniken, sie können keinen Garten anlegen, sie wissen nichts über Zwischenmenschliches, wo der Unterschied zwischen Mann und Frau im Gehirn ist, wie ich eine Familie gründe, wie ich ein Unternehmen aufbaue, wie ich einen Reifen wechsle. Das wissen sie alles nicht. Und das haben die massiv kritisiert. Und das Dritte war, sie haben sich gewünscht, dass sie mitsprechen dürfen. Wenn sie 8 Stunden am Tag in diesem Klotz sitzen, in diesem Klassenraum, dann wollen sie zumindest auch sagen können, hey, da in der Ecke, da würde uns eine Pflanze gefallen, die würden wir gern dorthin stellen. Und 8 Uhr in der Früh, da sind wir echt nicht gut drauf, könnten wir ein bisschen später starten. Also was möchte jeder Mensch? Er möchte Spaß haben, er möchte etwas Sinnvolles tun, wo er sieht, da bewegt sich etwas positiv dadurch, und er möchte Mitspracherecht haben. Und nichts anderes wollten die Kinder. Und dann habe ich gemeinsam mit den Kindern habe ich angefangen, verschiedene Schulmodelle aufzubauen. Weil du kannst ja auch nicht jemanden, der dreimal am Tag zu McDonald's geht, sagen, morgen wirst du ein Rohkost-, Trennkost-Veganer. Ja, das funktioniert nicht, die Schritte sind zu heftig. Und dann haben wir Übergangsschritte. Ich habe da 3 Schritte, also Schule der Zukunft, Schritt 1, 2, 3 daraus gebaut mit den Kindern. Und die habe ich angefangen umzusetzen in der Welt. Habe die sehr, sehr vielen Lehrern und Schulen und Kindern gezeigt. Ja, und jetzt bin ich mittlerweile schon weltweit unterwegs. Ich durfte in Indien im Parlament darüber sprechen. Ich war in Vietnam damit, ich war in Mexiko damit. Und heute bin ich hier bei dir. Das ist die schnelle Zusammenfassung.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Man merkt, der Mann weiß, was er tut und seit einigen Jahren tut. Könntest du uns mal vielleicht, auch wenn es nicht ganz so thematisch so viel Freude macht, und hier sind einige Eltern oder werdende Eltern, die ihre Schulzeit vielleicht nicht vergessen, aber verdrängt haben, so ein bisschen die Problematik darstellen bezüglich dessen, was da tagtäglich in den Gehirnen, in den Herzen der Kinder da tagtäglich in der Schulzeit passiert, damit überhaupt das Bewusstsein darüber da ist bei den werdenden Eltern oder die, die jetzt gerade kurz davor sind. Ich bin ja selber Papa. Ihr Kind in eine staatliche Einrichtung abzugeben, noch einmal wirklich bewusst werden, wie dringend das ist, nicht den klassischen Weg da, das Kind irgendwie reinzuzwingen und hoffen, dass es dann nach 10 Jahren durch ist und dann irgendwie gut geht.
Ist eine sehr, 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 sehr große Frage. Ja, und etwas, was man sehr unangenehm gestalten kann. Also ich bin da in die Tiefe gegangen. Wo kommt Schule her? Wo sind einzelne Schulfächer entstanden? Warum? Zum Beispiel in Deutschland gehört die Schule dem Militär und der Kirche. Ja, das ist das, was dahinter steckt. Und da könnten wir in sehr tiefe Abgründe gehen. Ich möchte nur ein paar oberflächliche Dinge einfach beschreiben, die wahrscheinlich den meisten bewusst sind. Ja. Die Beziehung zwischen Kindern und Eltern leidet massiv darunter. Sieh es dir an, ja, die meisten kennen sowas wie Pubertätsstreitigkeiten. Das hatten wir zu Hause nicht. Wir waren 3 Jungs. Ich kann mich nicht an einen Streit mit meinem Papa erinnern. Den schlimmsten Streit, an den ich mich erinnern kann mit ihm, war, wo haben wir gemeinsam Tischtennis gespielt und er hat 5-mal hintereinander im Doppel daneben geschlagen und gesagt, Papa, jetzt konzentriere dich mal endlich, das kann so nicht weitergehen. Also das Schlimmste, was ich mich mit ihm erinnern kann. Und dann stell dir mal vor, du müsstest 10-12 Jahre Folgendes mit deinem Kind machen.
Du musst jetzt aufstehen in die Schule. Ich will aber nicht. Oh ja, du musst.
So, Streit in der Früh. Jetzt willst du aber selber ja nicht aufstehen, weil sonst bräuchtest du ja nicht einen Kaffee und Aufputschmittel, wenn das deinem biologischen Rhythmus entsprechen würde. Jetzt entspricht es dem Kind auch nicht. Wir zwingen den genauso in den gleichen Rhythmus hinein. Jetzt braucht er auch was Aufputschendes. Sieh dir in der Schule an, was gibt's dort? Coca-Cola-Automaten, Eistee-Automaten, das Zeug schmeißen die sich rein. Jetzt putschen die sich hoch, damit die in der Früh die Schularbeit schreiben können, wo die meisten nicht bereit sind. Übrigens, die meisten Kinder könnten am Nachmittag super gute Ergebnisse schreiben, sind kreativer, auch am Abend, aber in der Früh die meisten eben nicht, so wie ich auch einer war. Und jetzt müssen wir den hochputschen, dann haben sie irgendwann ein Tief, dann müssen sie wieder nachputschen. Dann kommen sie nach Hause, wollen sich endlich ausruhen und jetzt heißt, sie müssen Hausaufgaben machen. Und ich weiß nicht, wie viele Mütter mir gesagt haben, Hausaufgaben sieht bei uns so aus, ich zwinge ihn dahin, wir streiten, wir weinen, wir schreien uns an, dann gehen wir eine Runde mit dem Hund und dann machen wir wieder weiter. Jeden Tag. Und dann irgendwann am Abend werden sie endlich in Ruhe gelassen, dann kommen sie in den Rhythmus, dann kriegen sie das ganze Koffein und Zucker endlich mal ein bisschen raus mit ein bisschen Bewegung und jetzt werden sie kreativ, jetzt kommen sie in ihren biologischen Rhythmus und jetzt heißt es, du musst schlafen gehen, morgen ist wieder Schule. Ich will aber nicht schlafen gehen. Jetzt zwinge ich den schon wieder gegen seinen Rhythmus da rein, was nur das macht. Und ich habe erlebt, in Regionen, wo es das nicht gibt, gibt's großteils keine Pubertätsschwierigkeiten oder die Menschen verstehen gar nicht, wenn ich sage, ja, aber das Kind wird 13, das wird mit dir anfangen zum Streiten. Dann sagt er, hey, warum? Ein Kind macht das ja nicht zum Spaß, sondern wenn dauernd gegen seine Biologie gearbeitet wird und plötzlich wächst du, du bist auf Augenhöhe, du wirst stärker, du kriegst eine stärkere Stimme, wann wirst du dich wehren? Na, zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe in ganz vielen Familien mit ein paar wenigen Gesprächen das klären können, die Pubertätsschwierigkeiten sind verschwunden. Das ist nur eine Hilferufreaktion der Kinder. Jetzt machen wir das. Im früheren Alter beginnt's mit, jetzt bist du 6 Jahre, du bist ein Junge, alles bewegt sich gerade, dein Körper wächst, die Muskeln wachsen, alles wächst. Und jetzt musst du still sitzen, und zwar länger als das Erwachsene aushalten. Und dann geben wir den meisten Kindern unbewusst Essen. Das ist jetzt kein Vorwurf, ja, aber bei vielen passiert es. Ein Weißbrot mit ein bisschen Nutella und irgendein Süßgetränk dazu. Das heißt, der Blutzuckerspiegel ist hier, der Koffeinspiegel ist irgendwo da oben. Und wenn er dann jetzt nicht still sitzen kann, dann braucht er garantiert Ritalin, weil er hat ja sicher ADHS. Und jetzt wird ihm ein Leben lang davor erklärt, dass er kreativ sein soll, dass er Fragen stellen soll und dass er alles machen kann und ausprobieren darf. Und plötzlich darf er das alles nicht mehr, er muss still sitzen und er darf nur die Fragen stellen, die ihm vorgekaut werden. Und wenn er eine andere Lösung findet, die er vorher machen durfte, er durfte vorher ein Haus malen, wie er sich das vorgestellt hat. Er durfte den Papa malen, wie er sich das vorgestellt hat. Und plötzlich gibt's nur noch eine Lösung, die zählt. Und wenn du nicht diese Lösung nimmst, wirst du bestraft vor allen anderen. Da könnte ich jetzt ewig weiterführen, was das für eine Traumatisierung ist. Ich kenne quasi fast keinen Erwachsenen, der nicht schultraumatisiert ist. Die meisten schieben das weg. Ja, aber ich habe Erwachsene gehabt, die habe ich auf die Bühne geholt, zu einfachsten Mathematikbeispielen. Die haben Schweißausbrüche bekommen und der ein oder andere ist mir fast umgekippt da vorne. Also unfassbar, was da drinnen steckt. Und du musst dir nur mal die Kinder fragen. Ich habe zehntausende Kinder befragt. Würdet ihr, wenn ihr nicht mehr müsst, weiterhin in diese Schule gehen? Da findest du sehr, sehr selten einen, der nochmal hingeht. Und ich habe die gleiche Frage den Erwachsenen gestellt. Hey, sowas, wo ihr jetzt euren Kindern sagt, Schatz, die Schule macht so viel Spaß, du lernst doch fürs Leben und nicht für die Schule, das ist doch ganz toll. Sag ich, würdet ihr es nochmal machen? Würdet ihr euch dann nochmal reinsetzen? Würdet ihr euch genau diesen Bedingungen beugen, die euer Kind gerade durchmachen muss? Wenn nein, erwarte es nicht von deinem Kind. Wenn du nicht gerne lernst und die Kinder kommen nicht nach Hause und sagen, oh, Papa lernt schon wieder in meinem Mathematikbuch, weil er doch fürs Leben lernt und weil es doch so viel Spaß macht, die Kurvendiskussion auszurechnen. Ja? Wenn das nicht ist, ist die Vorbildwirkung nicht gegeben und wir lernen über die Beziehung, also Beziehungsebene und über die Vorbildwirkung. Und da haben wir ein ganz, ganz riesiges Problem bei denen. Also, wenn du weiter möchtest, gerne, aber das ist sehr freundlich gesagt, was dort abläuft.
Lieber Ricardo, vielen Dank für diese Einblicke. Ich würde gern all die Problematiken, die du gerade aufgezählt hast, also auch, ne, da wird einer nach vorne geführt und das ist die Lösung. Wenn du sie nicht abrufen kannst, das wirst du geschlachtet quasi vor der Öffentlichkeit und dann sind viele traumatisiert. Wenn ich jetzt aber rauszoome aus dieser Situation, dann sehe ich da ein System, wo du da sagtest, ne, die Armee, die Kirche ist da dran gewesen und dann die Lehrer, die diesem System perfekt folgen, ja, so wie ein Mensch, der in Deutschland lebt und sein Leben lang Steuern zahlt und die Gutverdiener dann bis zu 50% dann abgeben, irgendwann dann das System nicht hinterfragen, sondern sagen, so ist es, ich lebe hier, aber gar nicht die Frage stellen, so ist das nicht eigentlich ein Raub auf das eigene Vermögen, dass der Staat einfach dir was, du arbeitest, Schweiß und dann kommt er rein, zack, Hand und Wumms, die Hälfte des Geldes ist weg, einfach nur, weil wir uns an das System so sehr gewöhnt haben. Das heißt, wenn man mal rauszoomt auf das Schulsystem und jetzt mal eben Konzept von Matrixdenken denkt. Wem dient es denn, so eine Gesellschaft zu erschaffen, so dass sogar die Lehrer, die selbst ja mal Menschen und Kinder waren, sich selber schaffen, gegenseitig, so wie bei Corona, die Leute sich gegenseitig überwacht haben. Oh, sie waren aber kurz nach 8 jetzt draußen. Also das heißt, rausgezoomt.
Ganz kurz noch zu dem vorher, wo du gesagt hast, du wirst vor der Klasse geschlachtet. Ich habe es noch nie erlebt und ich habe viele Lehrervorträge gegeben und ich habe die Lehrer gebeten, die Mathematiklehrer, sagen, wir nehmen jetzt einen der Mathelehrer, der muss vor allen anderen rechnen und ihr dürft ihn dann beurteilen. Das machen die nie. Also die haben sich aufs Blut verweigert, das zu tun. Sag ich, dann erwarte das nicht von den Kindern. Sind wir wieder bei der Vorbildwirkung. Wem dient das? Keinen schönen Mächten, um es sehr freundlich zu sagen. Ja? Also ich glaube nicht, dass das Militär und auch die Kirche, nicht Glaube und Religion, das ist was ganz anderes. Glaube und Kirche oder Christentum und Kirche sind in meinen Augen zwei Schuhe, die sind so unterschiedlich, das kann ich dir gar nicht beschreiben, wie unterschiedlich die sind. Ja, die hatten noch nie was Gutes mit uns im Sinne. Ja, also Krieg und die meisten Kriege wurden über die Religion geführt. Und deswegen sind es ja Kasernenbauten. Und es heißt ja, du musst glauben, nicht hinterfragen dort. Und deswegen hat man die letzten Jahre auch gesagt, Sünder. Ja, also wenn du nicht mitgemacht hast für irgendetwas, ja. Oder auch jetzt, du bist Klimasünder dann dabei. Das sind immer die gleichen Begriffe dabei. Du wirst dann in Pranger gestellt dadurch. Und es dient dadurch, wenn du das Kind brichst und nur dann kannst du es lenken. Ein Kind, das alles hinterfragt. Ein Kind, das weiß, ich bin ein Genie, mir steht die Welt offen. Und ich habe so eine Box mit handgeschriebenen Briefchen von Kindern, wo die Hauptaussage in ihren Danksagungen fast immer ist, ich dachte, ich bin blöd, aber ich bin eigentlich ein Genie, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist so schön, dahinter zu sehen. Und wenn man sie bricht, dann kannst du ihnen einreden, du in einem Großraumbüro zu sitzen, dein ganzes Leben lang, bis du alt wirst und die Hälfte davon abzugeben und einmal im Jahr 2 Wochen im Urlaub zu sein, das ist Freiheit. Nur ein Kind, das gebrochen wird, akzeptiert das, was gerade in der Gesellschaft abläuft. Nur ein Kind, das gebrochen wird, dem kannst du erzählen, ja, aber der hat die Partei gewählt, mit dem darfst du nicht reden. Im Sandkasten spielt er mit allen, das ist denen vollkommen egal. Das heißt, wenn du jemanden lenken willst, musst du ihn klein machen, musst du sein Selbstbewusstsein kaputt machen, musst du seine Kreativität kaputt machen. Und um es hart zu sagen, die Schule ist dafür geschaffen worden. In den ursprünglichen Statuten findest du diese Sachen sogar. Und ja, das ist nun mal das, wie wir darin leben. Und das ist jetzt kein Vorwurf auch an die meisten Lehrer. Die meisten Lehrer sind mal mit einer guten Intention da reingegangen. Aber sie kennen es nicht anders. Und das immer, wenn Deutsche mir sagen, ja, wir haben doch das beste Schulsystem. Und ich sage immer, habt ihr euch andere angesehen? Habt ihr mal erlebt, wenn es keine Schule gibt? Hey, die Leute, zu denen wir aufsehen, von Da Vinci bis Tesla, waren die in so einem Schulsystem? Oder nicht?
Oder ist der Lehrer sagte, ich entlasse mich selbst, weil die Lehrer sind nicht fähig, mich zu unterrichten und die nicht gebrochen worden ist und die Weltgeschichte eingegangen ist. Ja, bitte.
Vollkommen richtig. Ja. Und die meisten Lehrer, und ich bin pro Lehrer. Ein guter Lehrer ist das Beste, was deinem Kind passieren kann. Ein guter Sportlehrer, ein guter Musiklehrer, ein guter Mathelehrer, der kann dein Kind ein Leben lang nach oben heben. Aber 9 von 10 Lehrern sind keine guten Lehrer. Sind vielleicht gute Landwirte, gute Elektriker, aber sorry, wenn ich so ehrlich bin, sind scheiß Lehrer. Ja, ich habe 10.000 Erwachsene gefragt, wie viele gute Lehrer hattet ihr? Und die Antwort ist fast immer 0 bis 2. Es spielt sich immer irgendwo in diesem Spektrum ab. Und ich habe die Kinder gefragt, wie viele Lehrer würdet ihr behalten, wenn ihr entscheiden dürftet? Das sieht nicht gut aus. Ja? In jedem anderen Job dürfen die Kunden entscheiden. Jetzt stell dir mal vor, bei Maxim steht in den Bewertungen in 9 von 10 Fällen was Negatives. Dann hast du ein Problem, dann musst du dich adaptieren. Aber es gibt Lehrer, die seit Jahrzehnten, wo jeder, um Gottes Willen, schau, dass du den nie bekommst in Englisch. Ja? Alle haben Panik, alle wissen, oh, mit dem wird's mies und du kannst nichts dagegen tun. Aber, und das ist jetzt das große Aber dahinter, auch bei den Erwachsenen, die dann sagen, ja, aber Schule, sage ich, ihr kennt nichts anderes. Weißt du, ich bin gerade in Thailand. Wie lange muss ich jemanden ein Buch vorlesen über thailändische Kokosnüsse, bis du weißt, wie die schmecken? Wie viele Pornos musst du dir ansehen, bis du weißt, wie sich Sex anfühlt? Wie viele Bücher über einen Apfel musst du lesen, bis du weißt, wie der schmeckt? Du musst es einmal anders erlebt haben, um mit mir darüber diskutieren zu können. Und ich sage, meine Eltern haben diesen Übergang gemacht. Ich werde mit meinen Kindern, wenn ich jetzt freilernen will oder Homeschooling machen will, das erste Mal wirklich machen, weil ich habe es erlebt. Ich habe zumindest eine Kokosnuss, wenn wir das Beispiel nehmen, schon mal selber geschlürft. Also kann ich jemanden anderen ganz anders davon berichten, als hätte ich nur ein Buch gelesen. Und die Aufgabe ist es, Stück für Stück da Schritte rauszugehen und mal andere Dinge auszuprobieren. Das kann doch nicht sein, dass wir sagen, das ist das Einzige, wenn wir nur eins kennen. Sieh dir an, Telefone oder Autos, so sagt ja auch nicht einer, die Marke ist es. Und wir müssen jetzt eine Generation schaffen, die diese ersten Schritte daraus geht, erste andere Erfahrungen mitnimmt und deren Kinder, die werden einen Schritt machen, den können wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen, weil der so groß ist, dass der in unsere Köpfe noch gar nicht reingeht. Und uns ist seit Jahrhunderten eintrainiert worden, es gibt nur Schule. Und ich kann dir eins sagen, je länger ich mich mit dem Thema Lernen beschäftige, desto weiter komme ich davon weg. Und desto weniger musst du davon machen. Und je weniger Schule du machst, desto besser und schneller und effektiver werden deine Kinder lernen. Das ist nur für das deutsche Gehirn ein bisschen schwierig zu verstehen.
Super, super wertvoll. Jetzt hast du gerade gesagt, auch am Anfang, dass du das Glück hattest, dass deine Eltern vom Schulsystem malträtiert worden sind und sie waren auf eurer Seite und haben gesagt, das machen wir mit unseren 3 Jungs nicht. Was rätst du denen, die bereits Kinder bekommen haben, die vielleicht auch in die Schule gehen, demnächst in die Schule gehen oder demnächst Eltern werden, um all das nicht, das ganze Leid zu tun, was sie selbst erlebt haben?
Jeder muss selber entscheiden, wie viele Schritte bin ich bereit zu gehen. Es gibt alle Varianten. Ich habe den wahrscheinlich größten Online-Kurs gebaut, den es gibt, zumindest in diesem Bereich. Ich habe da knapp 400 Videos dazu drauf. Die sind 100% kostenlos. Du kannst alle Sektionen dabei runterladen. Ich nehme auch nicht deine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas, weil für mich ist Bildung ein Menschenrecht. Ja, Zauberei wiederum nicht. Also Zauberei ist ein Luxusgut, das braucht kein Mensch, das schenke ich auch nicht her. Aber diese Basisbildung, vor allem wie Lernen geht, das schenken wir alles her. Wir haben Arbeitsbücher, wir haben das in alle Sektionen untergliedert. Und dort gehst du einfach mal in Schule dazu kommen. Siehst dir mal an, Schritt 1, sagst du, fühlt sich das gut an oder ist mir zu weit oder gehe ich schon Schritt 2 oder gehe ich Schritt 3. Ich nehme mal ganz grob Schritt 1. Du bist ja noch ein bisschen unsicher, weil du hast noch nie was anderes erlebt und bei dir hat es ja auch so irgendwie funktioniert und ja, du warst nicht happy, aber du kannst dir jetzt auch nicht Freilernen vorstellen oder was ähnliches. Schritt 1 bedeutet, wir nutzen weltweite Lerntechniken. Das ist Memotechnik, Luke-Technik, Speedreading, indisch-vedische Mathematik, marokkanisches Fingerrechnen, ganz andere Art, wie man sich Sprachen merkt im Kopf. Also viele Lerntechniken, die jeder prüfen kann, die funktionieren und reduzieren die Lernzeit massiv. Also ich kann das jetzt über die Jahre sagen, du kannst dir 50-90% der Zeit einsparen. Der Schulplan bleibt der gleiche, die Lehrer bleiben die gleiche, das Bildungssystem, das geht sogar in Deutschland, alles bleibt gleich, aber deine Lernzeit verkürzt sich massivst. Und diese gewonnene Zeit, die nutzen wir für Sport, Musik und Kunst, weil es im Normalfall die drei Fächer sind, die dafür das Gehirn für die Entwicklung am wichtigsten sind. Übrigens, das sind die, die immer gestrichen werden, die letzten Jahrzehnte immer weniger gemacht werden, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja. Und wenn dann noch Zeit überbleibt, dann eben für Spiritualität, für Kochen lernen, für Reifen wechseln, für Kleinigkeiten reparieren zu Hause, für alles, was euch gerade vor Ort wichtig ist. Ich gebe ein Beispiel, was ich schon oft gesagt habe, das ist eine Schulleiterin im südlichen Münchner Raum und die hat es jetzt, das haben wir schon 2025, die Zeit rennt. 6,5, 7 Jahre ist es jetzt schon her, hat die mich kontaktiert und ich war dann dort an der Schule. Und die ist auch Englischlehrerin und hat gesagt, ich bin jetzt bereit umzubauen, weil diesen Druck, den ich denen dauernd machen muss beim Lernen, den möchte sie nicht mehr. Und das erste Jahr war holprig. Das ist wie wenn du eine Bewegung neu erlernst, obwohl du sie vorher falsch eingelernt hast. Das ist normal. Die hat 30 Jahre das so gemacht, du kannst nicht erwarten, dass du es morgen perfekt andersrum machst. Aber sie war bereit dazu. Im zweiten Jahr hat sie gesagt, waren sie schneller als jemals zuvor und haben alles, was sie im vorigen Jahr nicht geschafft haben, weil es eben Übergang war, alles nachgeholt. Nach 3, 4 Jahren waren sie so schnell, dass sie im Oktober den Jahresstoff durch hatten und haben das Schuljahr abgeschlossen und haben dann gemacht Theatergruppen, Baumhäuser gebaut, Trommelworkshops, Heilkräuterkunde, all das im staatlichen Schulsystem, weil sie hat ja den staatlichen Lehrplan erfüllt, nur eben viel schneller. Und daran kann dich niemand hindern. Oder in Dresden ein Mathelehrer, der auch gesagt hat, nach 2 Jahren, du, ich brauche nur noch die Hälfte der Zeit mit den Kindern, plus dass der Stress wegfällt. Und sagt, ja, aber ich kenne mich jetzt nicht aus und mit Spirulität habe ich auch nichts am Hut. Sagt, aber ich kann zuhören. Und der geht jetzt jeden Tag in die Klasse rein und nimmt sich 20 Minuten raus aus seiner Stunde und sagt, wie geht's euch? Wo gibt's Probleme? Wie können wir die als Klasse gemeinsam lösen? Oder vielleicht wir beide unter 4 Augen vor der Klasse. Was das für einen Unterschied macht, wenn du nur einen Lehrer hast an der ganzen Schule, der jeden Tag auf dich zukommt und sagt, Maxim, wie geht's dir? Wo gibt's Probleme? Können wir die gemeinsam lösen? Oder vielleicht wir vor der Tür? Und all das ist möglich. Wenn die Lehrer da mitspielen, auch wenn die nicht mitspielen, kannst du das deinen Kindern beibringen. Bitte an dir am Vorbild. Nicht zu sagen, Kind, das in Lerntechnik, mach das jetzt mal ein bisschen schneller, als das Papa früher gemacht hat, sondern Papa bringt sich das bei oder Mama und bringt es dann darüber den Kindern bei und kann damit die Hausaufgaben viel schneller machen, die Lernzeit viel schneller machen. In der Schule hat er viel weniger Stress, weil er sich Dinge schneller memorieren kann. Das ist Schritt 1, ganz grob gesprochen. Den kann jeder tun. Und wenn man dann sagt, im zweiten Schritt, wo wir dann eher in ein dezentralisierteres, freieres Bildungssystem gehen, da gehen wir dann in Richtung freie Schulen und so. Und im dritten Schritt, wo wir dann komplett sagen, wenn wir jetzt göttliche Schöpfer sind, wie würde eine Bildungseinrichtung für Kinder aussehen, wenn wir sie zu reifen, spirituellen, kraftvollen Erwachsenen heranbegleiten wollen? Und das hat mit Schule wenig zu tun. Und jeder darf entscheiden, wo steige ich wann wo ein. Ich habe in manchen Gegenden auf der Welt gesagt, wir brauchen keinen Übergang, wir nehmen gleich das, wo wir sagen, das ist ideal. In Deutschland sagen die meisten, weil Schulgebäude Anwesenheitspflicht, wir nehmen Schritt 1 und entwickeln uns von dort aus weiter. Und da gibt es ganz viele Zwischenschritte. Und meine Aufgabe ist es meiner Sicht nach nicht zu sagen, hey, das wäre ideal oder das musst du tun. Ich will eine Bibliothek an Möglichkeiten erschaffen. Weil wer bin ich, dass ich sage, du, die freie Schule muss es sein oder die Montessori oder die Regalerschule oder die Maximschule oder was auch immer. Sag ich, wenn du nicht dafür bereit bist, dann bringt das alles nichts. Dann bin ich nicht besser als das, was jetzt gemacht wird in Berlin. Es geht darum, alle Möglichkeiten sind jetzt da und du kannst selber frei wählen, was nehme ich mir davon. Weil nur dann lebst du es auch wirklich. Wenn ich jetzt komme oder du kommst und sagst, nein, alle Schulen in Deutschland müssen Meditation einführen, viele sind nicht bereit. Viele Lehrer sind nicht bereit, viele Eltern würden sagen, das ist ein Schwachsinn. So funktioniert das eben nicht. Und deswegen habe ich auf der Startseite schon stehen, Dezentralisierung von Bildungsmacht, wir müssen in den kleinen Einheiten wieder entscheiden können, was wir wollen. Dann, dass wir eine freie Bildungsentscheidung bekommen, dass wir sagen, gehen wir überhaupt in die Schule? Wenn ja, in welchen Typus? Und dann werden wir sehen, wo die Menschen hingehen. Und ich möchte nur die Werkzeuge erschaffen, egal in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen.
Wundervoll. Ricardo, wie ist denn da die Rechtslage? Weil viele werdende Eltern oder aktuelle Kids, die demnächst in die Schule gehen, was darf man Deutschland, Österreich, Schweiz nach deinem Wissen, Schatz? Also was kann man denn Homeschooling oder alternative Schulmethoden oder Land verlassen? Also was gibt's da?
Also Deutschland ist am schwierigsten. Ja, also das sind auch noch Gesetze von 1938, aber das ist wieder ein anderer Kaffee. Und weltweit finde ich lauter deutsche Schulflüchtlinge. Es sind nie japanische, es sind nie australische Schulflüchtlinge, sind immer deutsche Schulflüchtlinge. In Deutschland geht trotzdem einiges. Es gibt trotzdem Möglichkeiten, freie Schulen zu erschaffen. Man muss manchmal ein bisschen rumtricksen oder viele verlassen das Land. Ganz viele gehen nach Österreich oder in die Schweiz, aber ist zumindest Homeschooling erlaubt. Aber dadurch, dass das jetzt so viele mehr machen, verschärfen sie die Gesetze wie blöd. Ich kann dir da aus Österreich ein paar Zahlen geben und bitte immer in Relation setzen. Wir haben weniger Einwohner wie Bayern. Ja, wenn man sagen, ja, das klingt ja gar nicht so viel. Wir waren normalerweise immer so 400, 500, 600, die sich abgemeldet haben von der Schule. Und das ist dann in den lustigen Zeiten auf 40.000 gewachsen. Also das ist ein guter Sprung. Und die Hälfte davon ist ungefähr geblieben. Also es ist massiv dann wachsen. Auch die Familien, die sagen, ich mache auch diese Prüfungen nicht mehr. Mein Kind braucht kein Zeugnis mehr oder sonstiges. Mein Kind ist gut, so wie es ist. Da muss auch nichts werden. Das ist schon. Die sind auch von knapp 10 Familien auf weit, weit, weit mehr gewachsen. Und ich habe ja auch Menschen aus den Behörden, die mit mir reden, speziell in Österreich und in der Schweiz. Und die sagen, wir haben schon das dreifache Personal und wir kommen nicht mehr nach. Was du eben machen kannst, ist entweder auswandern, reisend melden, Österreich und Schweiz Homeschooling machen. In der Schweiz ist es je nach Kanton, gibt es unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber wir haben für alle Regionen eigene Vernetzungsgruppen auf der Webseite. Dann kannst du mal reingehen in die für Bayern oder in die für die Schweiz und mal sagen, hey Leute, was funktioniert da gerade bei euch? Weil oft ändern sich die Dinge auch. Und ich habe dann nicht immer alle Bundesländer, alle Regionen auf den Blick. Es gibt für überall eine Mama-Armee an Admins und an Code, die sich dann darum kümmern. Oder, das wäre der Idealfall, du erschaffst selber ein Bildungsprojekt. So wie du dir das vorstellst. Wenn es rechtlich noch nicht möglich ist, dann musst du dir halt überlegen, nehme ich Schritt 1 und bringe mein Kind noch durch die Schule, aber viel leichter und mit einer kürzeren Lernzeit und mit anderen zusätzlichen Schulfächern. Oder du sagst, okay, ich gehe, weil ich nicht möchte, dass mein Kind so leidet wie ich damals. Aber es gibt rechtliche Sachen, die machbar sind. Ich habe auch mit Familienrichtern und mit Anwälten Videos gemacht, die genau erklären, welche Schritte darf man und welche nicht. Findet man auch alle auf der Webseite.
Super gut. Ricardo, weil die meisten, also wir haben zahlreiche Österreich, Schweizer und ganz andere Länder, die mit dabei hören und sehen bei uns. Aber ich würde sagen, Großteil ist Deutschland. Und für diejenigen, die sagen, auswandern ist gerade nicht möglich, Haus, sonst was gekauft, Wohnung, Finanzierung oder Homeschooling, dann hockt ja mein Kind die ganze Zeit daheim. Die Zeit habe ich gar nicht. Ich muss irgendwie arbeiten, Geld verdienen. Was antwortest du denen, Stichwort Homeschooling? Also ist das genau so, wie das klingt, oder gibt es Alternativen, dass da diese freien Einrichtungen sind, wo viele Kinder die Homeschooling haben? Dann, wobei in Deutschland geht das ja nicht. Also vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu Deutschland sagen.
Es gibt in Deutschland dann die illegalen Lerngruppen. Ja, man muss mal illegal und Lerngruppe in einen Satz hineinbekommen. Ja, da haben es mich in Deutschland, die Medien haben mich angegriffen ohne Ende. Und ich habe gesagt, Leute, was ist an einer Lerngruppe illegal? Dort sitzen Kinder mit Eltern und lernen gemeinsam. Ja, aber egal. Es gibt diese Lerngruppen. Du musst Vertrauen finden bei den Menschen und du würdest dich wundern, wie viele es dann plötzlich gibt. Aber die brauchen zuerst Vertrauen zu dir. weil es wird so schnell angezeigt in Deutschland, es wird so schnell denunziert und es gibt sehr schnell Probleme dann mit dem Staat. Aber es gibt sie. Es gibt immer Möglichkeiten dabei. Homeschooling heißt übrigens nicht, dass du die Rolle der Lehrer übernimmst, indem du dich jetzt plötzlich vor dein Kind stellst und diese Dinge nachmachst. Wenn du das nur so kennst und sagst, du möchtest Schule zu Hause nachmachen, habe ich auch Videos dazu, aber im Idealfall gehst du aus dieser Rolle komplett raus. Ich habe folgende Erfahrung. Wenn du so einen vierjährigen Knirps hernimmst, ja, der sagt den ganzen Tag, Papa, wie geht das? Mama, wie geht das? Warum ist dies? Warum ist das? Warum ist der immer blau? Ich möchte das aus. Lass mich probieren. Ja, den kriegst du nicht abgestellt. Wenn das nicht kaputt gemacht wird, dieses unendliche Feuer, dieser unendliche Wissensdrang, dann hören die beim Lesen nicht auf und beim Schreiben nicht auf und bei Mathematik auch nicht auf. Das heißt, das große Geheimnis ist, dass du nichts mehr davon machst. Dass du vielleicht sogar, wenn die Kinder schon in der Schule waren, ihnen Lernen verbietest. Und irgendwann kommen die alle, ausnahmslos alle. Und wenn manche dann sagen, ja, aber wenn mein Kind nie lesen lernen wird oder sonstiges, habe ich noch nie erlebt. Ich habe es erlebt in der Schule. 25% derer, die in Deutschland einen Schulabschluss haben, das sind die offiziellen Zeitungsberichte, können nicht lesen. Ich kenne die Freilerner aber nicht, die nicht lesen können. Weil später, sonst kann ich dir garantieren, wenn dein Kind irgendwann mal mit 40 kommt, du Papa, ich habe da gerade von meiner Freundin so eine Liebesnachricht bekommen, kannst du mir die vorlesen, weil ich kann die nicht. Ich schwöre dir, so schnell hast du noch nie ein Kind lesen lernen gesehen. Ja, das ist der letzte Zeitpunkt, wo die das machen. Und Motivation kommt vom Wort Motiv. Was ist mein Motiv, um es zu tun? Und nur wenn der Lehrer sagt, jetzt bist du 6 Jahre alt geworden, jetzt ist Montag in der Früh, 8.30 Uhr, hier ist das Buch, mit genau dem musst du lesen lernen, ist keine Motivation. Wenn das aus einem selber herauskommt, ist das Gehirn so offen. Ja, das ist wie ein Schwamm und nimmt einfach alles auf. Also wenn jemand von außen kommt und dir das draufdrückt, dann macht's zu, ist ganz normal. Und ich habe die Erfahrung, dass je weniger ich mit den Kindern mache, je weniger ich ihnen Schule oder Lerndinge beibringe, desto mehr wollen sie es. Das ist wie wenn du etwas verbietest, dann wollen sie es. Und ich mache mit denen hauptsächlich 3 Dinge. Bedingungslose Liebe, so wie wir es mit einem kleinen Kind machen. Ja, so ein halbjähriger oder so ein einjähriges Kind, ganz ehrlich, was macht das Produktives? Es kackt hier in die Windel und das wirft dir Spaghetti ins Gesicht. Und trotzdem sagst du, du bist der Beste, der Tollste, der Größte und der Schönste und sowieso und dir steht die ganze Welt offen. Und ein paar Jahre später, ja, aber Schatzi, also das mit der Deutschgrammatik funktioniert noch nicht so. Ich mache mir schon Sorgen, was aus dir mal werden soll. Der Lehrer ist nicht zufrieden mit dir. Das ist nicht bedingungslos. Bedingungslos heißt, das was wir mit kleinen Kindern machen. Das ist das Erste. Ich glaube an diese Kinder. Wenn die mir sagen, aber das kann ich nicht. Woher weißt du, dass du das nicht kannst? Sag ich, lass mich mal anders mit dir machen. Das Zweite ist, Entfaltungsräume aufmachen mit denen. Wenn du merkst, dein Kind möchte mehr musizieren und du bist nicht musikalisch, bring es zu jemandem, der es hier weiterentwickeln kann, dein Kind. Und das Dritte ist, die Kinder brauchen starke und klare Vorbilder. Sie lernen nicht das, was du sagst, sondern das, was du ihnen vorlebst. Ich sage immer, verändern kannst du nur denjenigen, den du die Zähne putzt. Im Normalfall bist du das selber. Das heißt, wenn du an dir arbeitest, wenn du dein Leben so führst, wie du glaubst, dass es für dein Kind wichtig ist, wenn du sagst, Sport ist wichtig, Gesundheit ist wichtig, Ehrlichkeit ist wichtig, dann ist es deine Aufgabe, das zu leben. Und deine Kinder werden danach gehen. Und wenn man das mit Kindern macht, einfach sein Leben lebt, ihnen bedingungslose Liebe gibt und immer hinter ihnen steht, dann lernen die nonstop. Meine Mama ist oft gefragt worden, wie kann das sein, dass dein Sohnemann immer noch für alles offen ist und jedes Buch verschlingt etc. Und sie hat gesagt, ich habe nur versucht, diesen unendlichen Lerndrang nicht zu töten. Das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Es ist alles da. Auch wie Lernen geht, ist bei allen Eltern angelegt. Jeder hat es zu 100%ig geschafft, seinem Kind die Muttersprache beizubringen. Ohne Grammatik, ohne Vokabeln, ohne Bücher, ohne Lehrer, ohne Nachhilfestunden. Nachher machen wir es mit Grammatik, Bücher, Vokabel, Lehrern, Nachhilfestunden. Es funktioniert nicht mehr und dann sagen wir, das Kind ist schuld. Das tut weh im Kopf. Weißt du, wir haben alles mitbekommen. Und ich sage auch meine ganzen Videos, du brauchst 90% davon nicht, weil du alles in deinem Bauchgefühl schon hast. Wenn du aufhörst, ja, aber der hat doch studiert oder das ist doch ein Professor oder man sagt doch oder die Zeitung. Wenn du den Mist weglässt, weißt du, wie du mit deinem Kind lernst. Das kann ich garantieren. Und warum sage ich 90%? Na, die altindische, vedische Mathematik, die wirst du in deinem Bauchgefühl nicht finden. Die ist schon ganz praktisch, wenn die von außen kommt. Ja? Aber alles andere ist angelegt in dir. Und aus dem Kind gesagt, da muss nichts werden daraus. Das ist schon. Du musst wie bei einer Pflanze. Bei einer Pflanze weißt du, die braucht eine gute Erde, Das ist die Liebe unten, diese bedingungslose Liebe. Dann weißt du, da muss Sonne draufkommen. Ja, das ist, wenn du sagst, ich sehe dich, ich bin für dich da, hey, ich kann das nicht, ich bring dich zu jemandem, der mithelfen kann. Und dann braucht die Pflanze auch noch Wasser. Und das ist mein Weg, den ich da vorgehe. Und dann weißt du, wird diese Pflanze groß und stark werden. Sie wird nicht wie die Nachbarspflanze aussehen. Der Baum, wenn sagen wir mal eine Eiche, der wird ein bisschen anders aussehen wie die andere Eiche. Ein bisschen anderes Wachstumstempo haben, ein bisschen eine andere Richtung haben, ein bisschen mehr Blätter, ein bisschen weniger Blätter. Aber eine große, starke Eiche werden, weil ich ihm alle Bedingungen dazu gegeben habe. Und ich schreie die Eiche nicht jeden Tag an und sage, die Rinde muss aber so aussehen und schau mal die Nachbarseiche an, die hat schon zwei Blätter mehr wie du. All diese Dinge machen wir nur mit uns Menschen und dann wundern wir uns, warum manche aus diesem Kästchen denken und diesem Kleinmachen dann nicht mehr rauskommen. Das beginnt genau dort.
Ricardo, vielen Dank für diese Einblicke. Ich musste gerade an deine Worte denken, dass du sagst, das Gehirn, und das ist ja unser Grundzustand, die Neugier, ne? Also wenn einer junger Mann oder junge Frau beim Flirten total verkackt und dann willst du lernen einfach, wie du es beim nächsten Mal besser machst. Ja. Das heißt, diese Schmerz und Neugier, die treiben uns unser Leben lang, aber beim Schulsystem haben wir eine Autorität, die vor uns ist und die uns aufzwingt und alles, was nicht mit Freiheit, mit Freude, mit Leichtigkeit passiert, mit diesem explorativen Denken, ne? Was die Birkenbill uns lehrte, das erfolgt langsam. Ich muss jetzt an meinen kleinen Leo denken, der mit 4 Jahren mir erzählt hat, neulich war Karneval, Papa, und dann sagt er, gab es ganz viele Süßigkeiten. Er sagt, aber ich habe nur eine genommen, weil das ist Zucker und Zucker ist böse. Da habe ich mich als Papa so gefreut. Und wenn wir in den Supermärkten gehen, dann muss ich keine Sorgen haben, dass da an Schokolade und diese ganzen Süßigkeitenregalen vorbeigehen, sondern der sagt so, oder Pommes von McDonald's, ja. Leo sagt, oh Papa, guck mal hier, ganz böse, Pommes von McDonald's, ja. Also das heißt, wenn das Bewusstsein da ist, dann versteht sogar ein 3-4-Jähriger schon, was für ihn gut oder weniger gut ist.
Jetzt aber mal ganz eine, kurz, Papa lebt das. Papa macht nicht mal jeden dritten Tag eine Ausnahme und wenn er hinter die Ecke geht, dann schmeißt er sich die Pommes rein. Papa lebt das.
Hat keinen Zucker macht dahin, das stimmt, ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt mal eine nicht ganz so angenehme Aufgabe. Von all dem, weil die meisten tatsächlich aus deutschsprachigen Raum, also kannst gerne Österreich, Schweiz mit dazu nehmen, was dort an staatlichen Schulen gibt, wo sagst du, sagen wir mal 3 Kategorien, Note A, B und C, wo sagst du C, Leute, wenn es geht, meiden, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, Homeschooling frei zu werden, was wäre B und wo sagst du, das sind so die Kategorie A und was ist davon eine A+, von all dem, was aktuell am Angebot möglich ist?
Gibt's so nicht, kann ich so nicht einkategorisieren, warum? Ich habe freie Schulen erlebt, die sind schlechter wie jede staatliche Schule und ich habe staatliche Schulen erlebt, die sind gut. Das hängt nur von den Menschen ab, die sie leiten, und die diese Schule führen. Ich habe Schulleiter getroffen in staatlichen Schulsystemen mit so einem Herz und mit ein paar Lehrern dabei, die wirklich was bewegen wollten. Staatliche Schule, grandios. Und ich habe freie Schulen und Montessori-Schulen erlebt, die dreschen auf die Kinder verbal ein, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich kann nicht sagen, hey, das Konzept oder immer wenn du dem Konzept nachgehst, da kriegst du eine tolle Schule. Sieh dir die Menschen vor Ort an. Das ist das einzige Kriterium, was ich kenne. Und sprich mit den Kindern. Wie reden die Kinder über diese Schule? Und dann kriegst du ein klares, ehrliches Feedback.
Super, super wertvoll. Und von vielleicht kannst du ein paar Namen nennen von denen, wo du sagst, wenn das Personal, ne, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei John Hattie-Studien, ne, der diese 800 Studien analysiert hat. Und ich glaube, einer der wichtigsten Faktoren war die Freude des Lehrers beim Unterrichten. Also ne, Herz am rechten Fleck, dass da jemand nicht rational geworden ist, sondern aus dem Herzen für die Kinder. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die hätten alle gutes bis sehr gutes Personal. Was würdest du dann sagen in der Kategorie A tendenziell? Wäre da Montessori, wäre da Waldorf, wären da noch 2, 3 Namen, die vielleicht die meisten gar nicht kennen, nur so ein bisschen in die Richtung sich anzuschauen. Wären das freie Schulen?
Meinst du für mich oder für die Menschen in Deutschland, Österreich oder
Schweiz? Für die Kinder. Aus deiner Sicht. Mal angenommen, das Personal wäre überall gut. Aber nur das System, das Konzept.
Ich bin die Frage oft gefragt, wo würde ich meine Kinder hingeben? Und ich sage ihnen gar nichts davon. Nichts. Mhm. Weil das Grundkonzept, wie man da mit Kindern oder dass man sie überhaupt von den Eltern da trennt, für mich schon falsch ist. Also kann ich das nicht wirklich beantworten. Ich sage, je weiter es vom staatlichen Schulsystem weg ist, wenn wir zum Beispiel die Freischule nehmen oder eine Waldorfschule, desto besser wird es tendenziell. Ich würde gar nichts mehr davon tun.
Was wäre deine Empfehlung?
Das ist ein Schnitt.
Was wäre deine Empfehlung, die deutsche Zuhörer, Zuschauer gerade, die gerade sagen so, mein Gott, ich verzweifle, krieg Schweißperlen auf der Stirn, weil mein Kind in 1, 2, 3 Jahren in das System rein darf. Was sagst du denen?
Wie oft ich den Satz schon gehört habe, ja, wenn ich da jedes Mal 1 Euro bekommen hätte, wird auf meinem, da wird nicht Opel stehen, sondern Ferrari bei mir. Ja. Wenn ihr nicht rausgehen wollt aus dem deutschen Schulsystem, wenn ihr sagt, geht gerade nicht, macht eben diesen Schritt 1, bringt euch Lerntechniken bei, bringt es darüber den Kindern bei, vielleicht, wenn ihr den Mut habt, geht auch an die Schule, bringt es den Lehrern bei. Zweitens, steht 100%ig hinter eurem Kind. Ich habe Kinder erlebt, die sind in der Schule drangsaliert worden, die sind gemobbt worden, aber die wussten, Papa, Mama, egal was passiert, die halten mir den Rücken frei. Ich wusste mit 16, ich kann heimkommen und sagen, Papa, ich will Drogendealer werden. Der schlägt mich nicht, der redet normal mit mir, der schreit nicht, der schmeißt mich nicht raus, der sieht mich trotzdem weiterhin als seinen Sohn an. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl.
Super wertvoll.
Und wenn du diesen Rückhalt hast, dann überleben deine Kinder das staatliche Schulsystem im Normalfall sehr gut. Wenn du ihnen dann noch so Dinge mitgeben kannst, wie, das hat bei vielen Kindern zu Tränen, wie hat das geführt, dieser Satz, ja? Schatz, es tut mir leid, dass du dorthin gehen musst. Ich habe es selber nicht gemocht, ich habe selber darunter gelitten, ich verstehe, dass dich andere Dinge viel mehr interessieren würden. Ich war nicht mutig genug, ich habe gerade nicht die Möglichkeit, dir eine Alternative zu bieten. Bitte verzeih mir. Und hilf mir, einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam diesen Weg für dich angenehmer gestalten können, sodass deine Kinder es mal besser haben. Und hier sind ganz oft vor allem die 13-jährige Mädchen in Tränen gegangen und sagt, Mama, du stehst wieder hinter mir, mehr wollte ich gar nicht. Also Schritt 1, Lerntechniken aneignen, Stress dadurch massivst reduzieren, vor allem für die Prüfungen, voll hinter den Kindern stehen. Wenn du das schaffst, hast du ganz, ganz viel schon gemacht.
Das klingt richtig gut. Vielleicht mal aus deiner Praxis, was du mit deinen Eltern erlebt hast. Was wünschen sich Kinder? Das heißt, da kommt jetzt ein Kind, hat eine 5 in Mathe, kommt nach Hause. Was wäre aus deiner Sicht, also ich will nur mit dieser Frage ein paar Gehirne aufbrechen von den vielen, vielen Tausenden von Eltern, die hören, dass sie dann sagen, so jetzt bin ich mal die coole Mom, der coole Dad und sagt, Mathe in 5, da bist du deutlich besser als ich das früher war, komm, welchen Film gucken wir uns im Kino an? Also komplett, also was wäre eine gute Reaktion, wenn die in der Schule gerade nicht abliefern?
Da muss ich unterscheiden, ist das ein Kind, das eher linkslastig im Hirn ist oder eher rechtslastig im Hirn ist? Ja? Also eher emotional oder eher logisch geprägt. Ja? Wenn es eher ein logischer ist, sagt, du hast ganz viele andere tolle Fähigkeiten, ich bin sehr stolz auf dich, dass du in Musik und Sport so toll bist, ja, Pfeif auf Mathematik habe ich auch nie wieder im Leben gebraucht. Das andere Kind, das das emotionaler sieht, dann musst du, wenn man jetzt ins Hirn reingeht, diesen emotionalen Block da in der Mitte zuerst beruhigen, indem es darüber spricht, indem es weinen darf, indem es eine Umarmung kriegt, indem es gemeinsam spazieren, irgendwas, was die Emotionen beruhigt und dann erst in dieses Logische hineingeht. Aber auf gar keinen Fall irgendein Drama daraus machen. Es ist eine Note und eine Note sagt nichts und zwar gar nichts über ein Kind oder über sein Leben oder über seine Zukunft aus. Und wenn die Mutter so reagiert, also ich habe das ja mit fremden Kindern. Ich habe hunderttausende fremde Kinder die letzten Jahre gehabt. Ja. Und jetzt sind die auch oft zu mir gekommen mit schlechten Noten. Und ich habe gelacht. Und ich, das freut mich für dich. Ja, aber ich bin, nein, du bist toll. Und selbst wenn du Mathematik nie erlernst, ist es für mich vollkommen in Ordnung. Kennst du jemanden, der alles kann? Hast du deinen Mathelehrer schon mal gefragt, wie viel dein Englisch noch kann? Dein Englischlehrer schon mal gefragt, wie viel dein Mathe noch kann? Und du sollst alles können? Hat man es dir überhaupt so erklärt, dass du es gut verstehen konntest? Hast du eine gute Beziehung zu deinem Mathelehrer? Ich kenne das alle, Kind hat Mathelehrer, mag den Mathelehrer, kapiert Mathe, kriegt einen neuen Mathelehrer, mag den Mathelehrer nicht, kapiert Mathe nicht mehr. Sag ich, Mathe hat sich nicht geändert. Das heißt, diese Beziehung und diese Vorbildebene muss vorab gegeben sein. Und dann frage ich auch oft, und gibt es mehrere Kinder in der Klasse, die es nicht kapiert haben? Sagen die, ja. Sag ich, wenn es 1, 2 nicht kapieren, liegt's meistens an den Kindern. Sag ich, wenn es viele nicht verstehen, dann liegt's an demjenigen, der es lehrt. Wenn ich in eine Klasse reingehe und die Hälfte sieht mich an und sagt, ich kapiere überhaupt nichts, was du sagst, dann bin ich das Problem, nicht die Kinder. Wenn da 50 Kinder sind und einer versteht's nicht, dann war der vielleicht am Handy, kann man sich mal ansehen, ja, oder der braucht eine andere Erklärungsweise. Aber ich habe, nehmen wir jetzt wieder Mathe her, ich habe noch kein Kind gehabt, das Mathematik nicht versteht. Aber du musst es kindgerecht und hirngerecht erklären. Und das wird schon mal überhaupt nicht gemacht. Wir erklären den Kindern da irgendwas über Maßeinheiten und irgendwelche Größenordnungen. Und der ist 7. Glaubst du, ein 7-Jähriger versteht den Unterschied zwischen 5 Kilo und 50 Kilogramm? Ich bin in Klassen gegangen, habe solche Sachen überprüft. Und dann haben wir mit Gerald Hütter drüber gesprochen. Das Gehirn ist unterhalb der Pubertät für Mengen, Größen und Distanzen gar nicht bereit. Das ist nicht angelegt. Das ist wie wenn du mit einem 4-Jährigen über Sexualität diskutierst. Aber es ist für all die anderen Dinge bereit. Von Atemtechniken bis irgendwie Deutsch und Lesen und Schreiben und Grundrechnungsarten ein bisschen, ja. Und all diese Dinge rundherum, das nicht Mathematik ist, also nicht mit Größenverständnis zu tun hat, dafür ist das Kind bereit. Und wir quälen es mit diesem einen Ding, was es nicht kann. Und dann zu sagen, hey, schau mal, glaubst du, war Einstein gut im Sport? Glaubst du, war Nikola Tesla ein Sprachengenie? War Leonardo da Vinci ein guter Kampfsportler? Und dann sagen die meistens, nö, so hat er nicht ausgesehen. Sag ich, warum beurteilst du dich jetzt für das eine, was du nicht kannst? Und dann, da gehe ich halt den Schritt dann weiter, und dann trickse ich die Kinder das ein bisschen aus und zeige ihnen über Techniken, dass sie es trotzdem können. Das wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber man kann die so austricksen, das hat man auch als Zauberer gelernt, ja, dass sie gerade nicht wissen, dass sie Mathematik lernen mit mir. Und dann frage ich, wärst du überrascht oder wann wärst du stolz auf dich? In welcher Zeit müsstest du das verstehen, was du jetzt nicht verstanden hast? Wenn ich das überhaupt verstehe, bin ich stolz auf dich. Sag ich, kannst du dich noch erinnern, was wir die letzten 10 Minuten gemacht haben? Ja, das war lustig. Sag ich, und dann nehme ich eine andere Perspektive ein auf das, was wir gerade gelernt haben. Und dann gehen wir denen die Augen so hoch und dann sagen, das war ja das, was in der Schule war. Sag ich, ja, nur anders erklärt. Und sagen, das ist ja gar nicht schwierig. Und das ist das, was ich vorher schon gesagt habe, wo mir viele sagen, ich dachte, ich bin blöd. Aber eigentlich bin ich ein Genie. Und viele Lehrer erklären das oft für ein männliches Gehirn oder für ein weibliches Gehirn. Und einer von beiden glaubt immer, er ist blöd. Und beide sind nicht blöd. Du musst es für sie, Kind und hirngerecht erklären. Und das macht einen großen Unterschied.
Großartig. Weil du den Tesla angesprochen hast. Ich glaube, mit 18 konnte er schon 6 und dann später 8 Sprachen, ist zumindest überliefert und erzählt worden. Also einer, der irgendwie beide Gehirnhälften miteinander verbinden konnte, dann das analytische mit dem, aber Universalgenie, klar. Ricardo, wir sind am Ende angelangt. Gibt's vielleicht so 2, 3 knackige Tipps, die du für zu Hause, was deine Eltern vielleicht bei dir vorgelebt haben, den Eltern empfiehlst, wenn das Kind gerade von der Schule kommt oder wenn es keine Lust hat zu lernen oder irgendwas Praktisches, Leichtes, was den Eltern hilft?
Das eine ist, wenn das Kind heimkommt von der Schule und es nicht lernen will, dann fang selber an zu lernen. Wenn du über Zahlen gebeugt da sitzt, jeden Nachmittag und dich kaputt lachst mit deiner Frau, kommt irgendwann dein Kind und sagt, du Papa, wieso hast du so Spaß, wenn du dir Zahlen ansiehst? Kannst du mir, warum machst du das so? Dann kommen die irgendwann. Hör auf, an den Kindern rumzuarbeiten. Die Eltern wollen mir immer die Kinder hinschieben. Ich sage, ja, Ricardo, kann ich dir mein Kind schicken? Der hat, sage ich, nee. Ja, aber mein Kind, sage ich, nein, du darfst kommen. Sage ich, ja, wieso ich? Sage ich, nein, glaub's mir, der ist nicht mit 5 Jahren in der Früh aufgewacht und hat gesagt, ja, aber wenn ich kein gutes Abi schreibe, bin ich nichts wert im Leben. Das hat ihm irgendein Erwachsener eingetrichtert. Und mit dem möchte ich arbeiten. Das heißt, arbeite an dir selbst und du würdest dich wundern, wie sich das Lernverhalten deines Kindes ändert. Das ist das eine. Das zweite ist, was ich schon gesagt habe, steh hinter deinem Kind, ganz egal was passiert. Und das dritte ist, du bist ein schöpferisches Wesen. Du hast das aktuelle Schulsystem miterschaffen und wir beide genauso. Wir waren dort, wir haben Steuergeld dorthin gegeben, wir haben uns nicht gewehrt, wir haben noch keine wirkliche Alternative geschafft. Wir haben alle bis zu einem gewissen Grad mitgemacht. Wer dick ist, kann dünn werden, wer dünn ist, kann auch wieder dick werden. Wer das Alte erschaffen konnte, unter Druck und Angst und Strafe und Drohungen, was kann dieser Mensch mit Liebe im Herzen, einer klaren Vision im Kopf und mit den Kindern an den Händen Neues erschaffen? Und wenn du das Alte kannst, kannst du auch das Neue. Das ist hundertprozentig gegeben. Hör auf zu meckern und fang an, dieses Neue zu gestalten. Und dann wirst du sehen, in welche schöne Zukunft wir gehen.
Sagt Ricardo Leppe, von ganzem Herzen danke für deinen Mut, auszubrechen, deinen Seelenweg zu gehen, deine Leichtigkeit, dein Herz nicht zu verlieren in dieser Welt, die uns die ganze Zeit in die rationale, kognitive Gehirnhälfte drängt. Und ich glaube, das wird sehr, sehr viele Menschen berühren, an all diejenigen, die gerade angeschaut, angehört haben. teilt diese Folge mit all denjenigen, die gerade in der verzwickten Lage sich befinden, nicht zu wissen, wohin mit meinem Kind, was sollte ich vielleicht besser tun und wie schaffe ich diese gemeinsamen Herausforderungen mit meinem liebsten kleinen Wesen zu meistern. Lieber Ricardo, von ganzem Herzen, danke.
Danke dir, Maxim.
Kennst du schon den Nummer 1 Spiegel-Bestseller Soulmaster? Falls nicht, so bekommst du zusätzlich einen Online-Kurs im Wert von über 200 Euro on top, kostenfrei mit dazu. Einfach hier klicken und entdecken.